Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die Tage vom 15. bis zum 22. August sind besondere Tage im Kirchenjahr. Das kann man schon so sagen, auch wenn das natürlich liturgisch nicht ganz korrekt ist. Aber man kann durchaus davon sprechen, dass wir hier eine kleine marianische Oktav haben. 8 Tage, in denen die Kirche ganz besonders auf Maria schaut, nämlich die mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommene. Am 15. August feiert die Kirche dieses Fest, wie wir in dieser Sendung auch erfahren werden. Auch deswegen etwas Besonderes, weil wir diesen Termin nun wirklich mit der Ostkirche auch teilen. Also lateinische Westkirche, die römisch-katholische Kirche, als auch die orthodoxen Kirchen des Ostens feiern gemeinsam dieses Datum der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Auch Entschlafung im Osten genannt, die Koimesis oder Dormitio. Und seit 1969 feiert die römisch-katholische Kirche am Oktavtag des Hochfestes Maria leibliche Aufnahme in den Himmel am 22. August das Fest Maria Königin. Das ist für uns Gelegenheit, einmal ganz besonders auf dieses Geheimnis zu schauen, dass Maria nämlich dieses besondere und einzigartige, muss man so sagen, einzigartige Privileg zuteil wurde, mit Leib und Seele in den Himmel, in die himmlische Glorie aufgenommen worden zu sein. 1950 hat Pius XII. Endgültig festgestellt, dass dieses zum Glauben der Kirche gehört, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Immerhin, seit frühesten Tagen haben sich Christen über dieses Geheimnis ihre Gedanken gemacht und versucht, die Offenbarung Gottes daraufhin abzufragen. In 2 Teilen schauen wir auf dieses besondere Festgeheimnis Maria leibliche Aufnahme in den Himmel. Tun das mit Dr. Achim Dittrich. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Ihm haben wir es zu verdanken, dass das große 6-bändige Marienlexikon mittlerweile online zugänglich ist. Dazu haben wir einen Link in den Details zu dieser Sendung. Dr. Dittrich führt uns in 2 Teilen zu diesem Geheimnis. Zum einen die Frömmigkeits- und Theologiegeschichte. Im 2. Teil geht es um das vielfältige Brauchtum zu diesem Fest. Wir haben Dr. Achim Dittrich am Telefon. Grüße Gott, Dr. Dittrich.
Grüß Gott.
Ja, Dr. Dittrich, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir sind sehr gespannt darauf. In einem ersten Teil schauen wir mal auf das Festgeheimnis Maria Entschlafung, Maria Himmelfahrt, beziehungsweise, wie wir dann später ganz konkret sagten, leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Was ist da in der Geschichte der Kirche, in der Geschichte dieses Festes alles zu finden?
Ja, wir sollten vielleicht als erstes auf jenes besondere Ereignis schauen, das 1950 stattgefunden hat, im November, nämlich die feierliche Definition der Kirchenlehre, der Glaubenslehre, der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele, durchgeführt damals von Pius XII., dem Papst, und aber kein solitärer, einsamer Akt gewesen, sondern hat eine jahrzehntelange Vorgeschichte und auch eine breite Unterstützung von Kirchenvolk und auch Episkopat. Ja, also erst in der Neuzeit oder im vergangenen Jahrhundert kommt es zur ausdrücklichen Formulierung dieses Festgeheimnisses, dieser Glaubenslehre, dass Maria ja im Tode in den Himmel mit Leib und Seele aufgenommen worden ist. Jetzt wird das oft dargestellt, ja, das ist also eine ganz späte Angelegenheit, also das hat die Kirche mehr oder weniger willkürlich virtuell da erfunden oder aufgeblasen. Es ist ein Schlusspunkt in gewisser Weise, was die dogmengeschichtliche Entwicklung angeht, die Theologie, aber es ist keine Erfindung oder keine willkürliche Sache, sondern eigentlich nur eine nachträgliche Besiegelung dessen, worüber die Christen eigentlich schon seit Anfang an nachgedacht haben, nämlich wie es um das Ende Mariens in dieser Welt bestellt war. Wenn wir in das erste Jahrhundert gehen, müssen wir leider feststellen, dass es da einen Traditionsabbruch gegeben hat. Wir wissen einiges über Maria aus den Evangelien, aber leider wissen wir nichts von ihrem nachösterlichen Leben und vor allen Dingen nicht von ihrem Tod. Es gibt keine ausdrücklichen Quellen und ja, vermerke. Das hängt damit zusammen, dass Maria in die Urgemeinde gehört hat, also die Jerusalemer Urgemeinde, eine judenchristliche Gemeinde, die allerdings dann durch die Zerstörung des Tempels, die Auflösung Israels, des römischen Regierungsbereiches von Judäa und dann in den folgenden Jahrzehnten, Jahrhunderten die ja wirklich lang anwährende Vertreibung aller Juden aus Jerusalem, das zum Ende der judenchristlichen Gemeinde geführt hat. Wir haben auch eine gewisse Entfremdung zwischen den Judenchristen in Jerusalems und Palästinas und den Heidenchristen, also die dann von allen anderen Ecken der Welt, der damalig bekannten Welt, einwirkten. Also die originale Tradition über Marias Ende ist verschollen, ist verloren gegangen. Das haben dann auch die theologischen Schriftsteller seit dem 5. Jahrhundert festgestellt, auch mit Bedauern festgestellt. Es sind dann Apokryphe entstanden, also Legenden, die aber nicht in den offiziellen Rang gültiger theologischer Dokumente einrücken konnten, aber durchaus in der Frömmigkeit und auch in der Kunst einen gewissen Niederschlag gefunden haben. Was wir wissen ist, das wird auch nicht angezweifelt, nach Ostern, nach der Hinrichtung Jesu, hat sich der Apostel Johannes Mariens angenommen. Es deutet vieles darauf hin, dass er eine Zeit lang mit ihr auch in Ephesus war. Dort wird heute noch ein Haus Mariens verehrt. Allerdings spricht vieles dafür, dass es nicht ihre Sterbestätte war, dass sie also nicht in Ephesus begraben wurde, sondern zurückgekehrt ist nach Jerusalem, vielleicht im Kontext des in der Apostelgeschichten genannten Apostelkonzils. Das wäre ein stimmiger Anlass gewesen, wo eben Johannes wieder nach Jerusalem gekommen ist und Maria mitgebracht hat und dass Maria in Jerusalem verblieben ist und dann auch mit einem gewissen Alter, die Quellen sprechen bis zu 72 Jahre, die sie gelebt hätte auf Erden, ja, dass sie dann in dem Zusammenhang auch gestorben ist. Das würde dann auch den Legenden über das Dasein der Apostel bei ihrem Tod nahelegen. Beim Apostelkonzil sind eben die Apostel noch einmal zusammengekommen. Und wenn Maria in diesem Zusammenhang gestorben wäre, würde diese Legende, dass die alle Apostel anwesend waren bei ihrem Begräbnis, das wäre dann plausibel und möglich. Also es ist schwer davon auszugehen, dass Maria in Jerusalem gestorben ist und auch begraben wurde. Vielleicht zunächst in dem Viertel, wo man auch das Obergemach vermutet, wo es auch heute verehrt wird, dort, wo die prächtige Dormitio-Abtei steht, der deutschen Benediktiner, eine Marienkirche, eine Kirche, die auch auf dieses Festgeheimnis eingeht, also der Tod Mariens, fromm formuliert als Entschlafung, als Dormitio, also die Benediktinerabtei als Marienkirche ist der Entschlafung Mariens, ihrem Tod, gewidmet, geweiht. Es ist gut möglich, dass das vielleicht oben in diesem hochgelegenen Viertel am Rande der Altstadt, dass dort das ursprüngliche Grab war. Vielleicht ist es aber auch schon von Anfang an im Kedrontal gewesen, wo wir heute die Grabeskirche Mariens finden. Wer schon einmal im Heiligen Land war, der weiß, dass man tief hinabsteigen muss. Diese Kirche liegt ohnehin schon sehr tief unterhalb der Stadtmauern, außerhalb. In der Kirche selbst geht es auch nochmal viele, viele Stufen hinunter. Also ein sehr tiefer Ort mit einem Steinsarkophag, der also durchaus der ursprüngliche Sarkophag Mariens sein könnte. Er wurde hineingeschlagen in den Fels. Also es spricht vieles dafür, dass wir im Kidrotal in Jerusalem diese tatsächliche Grabeskirche Mariens vor uns haben. Auf jeden Fall wird im 5. Jahrhundert diese Kirche dann auch bezeugt und erwähnt. Vielleicht gab es einen Vorgängerbau. Das können wir heute nicht mehr ermitteln. Aber es gibt seit dem 5. Jahrhundert, ja auch bezeugt durch den Bischof von Jerusalem, Juvenalis, gibt es auch eine Festtradition, also dass man den Todestag Mariens begeht, ihre Entschlafung oder wie die Griechen sagen, Keumisis. Das ist übrigens einer der wenigen kirchlichen Feiertage, die die West- und Ostkirche gemeinsam begehen, nämlich der 15. August. Also Wir haben viele andere Termine, wo Ostkirche, Westkirche unterschiedliche Termine haben, also bis hin zu dem schmerzlichen Unterschied an Ostern. Aber beim Todestag Mariens, ihrem Entschlafungstag, da ist von Anfang an bis heute Einheit. Das ist der 15. August. Es ranken sich viele Legenden um Mariens Tod. Das Goldene Buch von Jakobus von Vorenje berichtet zusammenfassend, er war ein Sammler dieser Jakobus, fasst mehrere Legenden, Transitus-Legenden und andere Texte zusammen, die mehr oder weniger fromm, fantasievoll formulieren, Wissenslücken ja ausfüllen, teilweise ja eher unglaubwürdig, aber teilweise ja nicht völlig von der Hand zu weisen, also möglicherweise plausibel. Wie gesagt, also selbst die Anwesenheit der 12 Apostel ist nicht unvorstellbar, auch wenn die Apostel auf Mission waren, aber es gab eben dieses Apostelkonzil und vielleicht war das der Kontext auch des Todes von Mariens und dann wären sie alle am Ort gewesen. Die Legenden schmücken halt dann auch diese Grablegung Mariens aus. Der Apostel Thomas schlüpft dann wieder in seine Rolle, die er vorher schon hatte, nämlich dass er ungläubig und skeptisch ist und er hat sich verspätet und möchte unbedingt Maria noch einmal sehen. Und man öffnet den Sarkophag, das Grab, und findet eben nichts mehr, also außer Blumen und einen Gürtel. Das ist die berühmte Gürtelspende in Italien, sehr bekannt, dass also Thomas als Zeichen, als Bestätigung, dass Maria tatsächlich mit Leib und Seele als ganzer Mensch aufgenommen worden ist in den Himmel, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Also ihr Gürtel, der ist zurückgeblieben und es hat sehr wohlriechend nach Blumen gerochen. Ja, also es gibt verschiedene Ausgestaltungen dieser Legenden. Brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf einzugehen, aber man sieht, es hat schon früh und über die Jahrhunderte hindurch dauerhaft die Menschen umgetrieben. Was ist mit Maria geschehen? Da können wir jetzt ein wenig in den theologischen Bereich übergehen und auch in den liturgiegeschichtlichen. Warum ist das so interessant? Maria wird gepriesen als die von Gott begnadete, außerordentlich und in Fülle begnadete, als die Jungfrau, dauerhaft Semper Virgo, jungfräulich gelebt hat und auch jungfräulich Mutter war. Man hat gesehen, dass sie in besonderer Weise begnadet ist und auch von Sünde und Schuld befreit und bewahrt worden ist. Auch dieses Glaubensgeheimnis der unbefleckten Empfängnis Mariens hat man dann erst im 19. Jahrhundert feierlich definiert, aber es war auch schon lange Zeit vorher eine fromme Meinung und auch ein Thema, eine Auffassung der Theologie. Ja, dass eben solch eine außerordentliche, begnadete Person wie Maria eben auch im Tode nicht einfach wie jeder andere ins Grab gelegt wird und verwest und warten muss bis ans Ende der Zeit, bis zur allgemeinen Auferstehung. Man hat gesehen, dass die Geburt Jesu aus dem Heiligen Geist, aus der Jungfrau Maria, dass das eben auch Konsequenzen hat für Maria und ihr Dasein als Mensch. Man muss vielleicht kurz schauen, was bedeutet eigentlich der Tod? Der Tod ist Sold der Sünde, so wird in der Heiligen Schrift gesagt, so wird auch bei Paulus das betont und unterstrichen. Gott hat den Tod nicht gewollt. Der Tod wird allerdings da auch teilweise sehr pauschal formuliert. Die modernere Theologie geht dahin zu sagen, also diese Sold der Sünde, diese Aussage trifft vor allen Dingen also die dauerhafte Trennung von Gott. Der Tod bedeutet auf jeder Ebene Trennung. Trennung des Leibes von der Seele, Trennung des verstorbenen Menschen von den noch lebenden Menschen. Wir sprechen auch von einem doppelten Tod. Das eine ist der physische Tod, der in den Rahmen der Natur gehört, auch wenn vielleicht Gott das von Anfang an so nicht geplant hatte, aber durch den Sündenfall hat sich auch die Schöpfung verändert, ist auch in der Natur manches vielleicht anders geworden, als Gott es ursprünglich angelegt hatte. Diese physische Ebene, das leibliche Sterben, ist das eine, und das andere ist eben der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott, der zweite Tod, wie es auch heißt. Es war unvorstellbar, dass also Maria diesen Tod erfährt. Es war den Menschen auch ein großes Bedürfnis, dass also sie nicht einfach verwest ist, also dass ihr Leib nicht dieser Vergänglichkeit unterworfen war, sondern man hatte da einen religiösen Instinkt und hat da wirklich sich Gedanken gemacht, ja, und hat dann auch behutsam über die Jahrhunderte auch von der Theologie her tiefer drüber nachgedacht. Am Beginn steht in gewisser Weise diese Marienkirche im Kidrontal, das Grab Mariens. Von dort nimmt dann auch entsprechend das Fest, das erste Marienfest überhaupt, dann im 5. Jahrhundert seinen Beginn. Am Anfang ist es noch nicht ausdrücklich ein Fest Mariae, Aufnahme in den Himmel, aber es ist dieser ganze Kreis, ihre Begnadung, ihre heilsgeschichtliche Aufgabe, ihre Nähe zu Jesus Christus, zum Heiligen Geist, und eben auch ihr Ende, all das ist da umfasst bei diesem ersten Marienfest. Und es kristallisiert sich dann aber für den 15. August mehr und mehr dann eben dieses Moment der Keumesis, also der Entschlafung, der Dormitio heraus. Und über die Jahrhunderte, ja, hat dieses Fest dann mehr und mehr den Charakter angenommen. Also es ist der Todestag Mariens, und wie überhaupt bei allen Heiligen und im Christlichen überhaupt ist der Todestag in gewisser Weise auch ein Geburtstag. Dieses Marienfest Keumesis wird dann im Westen aufgenommen. Wir finden also schon im 7. und 8. Jahrhundert dann Gebete und auch liturgische Formen. Es etabliert sich dann vor allen Dingen in der römischen Kirche und findet dann bis ins 9. Jahrhundert einen festen Platz, auch in der Liturgie des Westens. Dieser Festcharakter, ja, wird biblisch ausgestaltet. Man findet also dann viele Bibelzitate, auch aus dem Alten Testament, aus dem Hohen Lied und andernorts, aber auch aus dem Neuen, um eben dieses Geheimnis der Begnadung Mariens von ihrem Anfang, also die unbefleckte Empfängnis, das wird eben in einer Sündlosigkeit gedacht. Also die Formulierung vom 19. Jahrhundert war damals sprachlich und philosophisch so noch gar nicht möglich. Es wurde in anderen Formen gedacht. Man war also auch noch von der Vorstellungswelt sehr platonisch. Leib, Seele. Vielleicht interessant, wenn wir da schauen, wie hat der Osten sich das vorgestellt? Also wie hat diese Keumesis, diese Entschlafung Mariens sich vollzogen? Die klassischen Ikonen dazu bringen das sehr anschaulich ins Bild. Wir sehen also Maria, ihren Leichnam im Kreis der Apostel. Wir sehen Jesus Christus, der vom Himmel herabsteigt, und die Seele Mariens als Wickelkind, als kleines Baby in Windeln. Typisches Bild für die Aufnahme der Seele in den Himmel. Jesus selbst führt seine Mutter, ihre Seele in den Himmel. Im Osten war am Anfang noch die Vorstellung, dass also der Leib zurückbleibt, obwohl gerade auch der christliche Osten eine sehr starke Vorstellung davon hatte, dass die Heiligkeit, die Sündenlosigkeit sich auch dadurch ausdrückt, dass der Leichnam nicht verwest. Ja, das war eigentlich so im ersten Jahrtausend das prägende Bild, durchaus auch im Westen. Also die volle leibliche Aufnahme im Himmel, so weit gingen die Vorstellungen nicht konkret, aber eigentlich implizit doch, schwingt in vielen Gebeten und Texten, auch Predigten und Hymnen, die dann mehr und mehr zu finden sind zu diesem Fest, schwingt das immer mit, dass Maria eben auch begnadet war in ihrem Ende, dass sie ihre Nachfolge Christi, ihr Mitsein mit Christus, dass diese Verbundenheit eben auch ihr ein ganz außerordentliches, privilegiertes Lebensende gebracht haben. Man hat gewisse Vorbilder auch im Alten Testament aufgegriffen, also Elias und Henoch, die eben mit einem feurigen Wagen in den Himmel aufgenommen werden, entrückt werden in den Himmel. All das sieht man eben auch bei der Mutter Gottes, bei der Mutter des Herrn. Die Entwicklung schreitet dann vor allen Dingen im Westen über das Mittelalter langsam voran, auch teilweise mit Stockungen. Also wir haben dann im Frühmittelalter bei bedeutenden Theologen, zum Beispiel bei Beda Venerabilis, haben wir eine große Distanz zu den Apokryphen, also diesen Legenden über Marias Tod und Aufnahme in den Himmel. Davon versucht man sich ganz bewusst fernzuhalten und will mehr von der Bibel her ja das Festgeheimnis darstellen. Wir haben in der Mönchstheologie eine breite Diskussion, die dann auch teilweise durch einen ja, falsch datierten bzw. auch unter Pseudonym erschienenen, also und unter falscher Autorität stehenden Brief im 9. Jahrhundert und dann nochmal im 12. Jahrhundert, im 11. Jahrhundert ja eigentlich gebremst wird. Erst im 13. Jahrhundert dann, in der Hochscholastik, da kommt es wirklich zu einer Klärung der Theologie, die nötig ist auch für das Fest Mariä Aufnahme in den Himmel. Also bedeutende Theologen wie Thomas von Aquin oder Bonaventura, die bringen Klarheit und auch also gedankliche Klarheit hinein, Abgrenzung und ja die notwendige Formulierung. Thomas von Aquin macht zum Beispiel auch klar, dass man Leib und Seele nicht so trennen darf, wie das platonisch oft getan wurde, also damit kein Dualismus entsteht, sondern das volle Menschsein bedarf Leib und Seele. Die Seele allein ist nicht die Person und deswegen ist es auch nicht vorstellbar, dass also der dreifaltige Gott, dass Jesus Christus seine leibliche Mutter ja bis ans Ende der Zeit in diesem ja doch defizitären Zustand der seelischen Existenz im Jenseits belassen würde, sondern sie hat das Privileg, schon vor dem allgemeinen Gericht, vor dem jüngsten Tag, eben in Gänze vollendet zu sein. Die künstlerischen Darstellungen haben das dann in den folgenden Jahrhunderten auch sehr schön ins Bild gebracht. In der Theologie hat sich das dann auch mehr und mehr durchgesetzt. Also wie gesagt, so bis ins 12. Jahrhundert hinein haben wir noch ja, Unsicherheiten und aufgrund von theologischen Aussagen, die also den Anspruch eines Hieronymus oder Augustinus beansprucht haben, das aber nicht wirklich konnten, sondern unter Pseudonym, unter falschem Namen geschrieben wurden. Also nach Bernhard von Clairvaux, die eben noch unter diesem Einfluss dieser Briefe standen, kommt dann wirklich die Klarheit und die Theologie schreitet voran und kann dann mehr und mehr also Maria würdigen als die, die auch im Tode voll der Gnade war, eben nicht die normale Sündenstrafe erfährt, dass also der Leib von der Seele getrennt wird und der Leib verfällt, verwest. Der ganze Mensch, die ganze Person Mariens wird in den Himmel aufgenommen. Was unklar bleibt und auch heute noch eigentlich ungeklärt im Raum steht, ist die Frage, ist jetzt Maria wirklich physisch gestorben, also wie jeder andere auch, dass sie wirklich physisch zum Ende gekommen ist, also Herzschlag aus und keine Atmung mehr und alles, wie das normal und natürlich ist, oder ist sie quasi entschlafen, also so hinübergeglitten in das ewige Leben? Es gibt eine breite Diskussion im 20. Jahrhundert dazu. Papst Pius XII. Hat aber diese Frage sehr elegant umgangen. Also nicht, weil er sich gedrückt hätte, sondern weil er einfach gesagt hat, wir können das nicht wirklich klären. Und es ist auch keine Schande, physisch zu sterben. Jesus Christus selbst ist durch den physischen Tod. Also ist das jetzt auch keine negative, abträgliche Betrachtung, wenn wir sagen, Maria ist wirklich gestorben und ist dann im Tode in den Himmel aufgenommen worden. Also die Formulierung in der Definition von 1950 sagt eben, am Ende ihres irdischen Lebens. Das ist also etwas weiter gefasst und dann haben auch alle Theorien, die das näher bestimmen wollen, haben da Platz. Aber ich denke, wir können auf Jesus schauen. Also der physische Tod ist jetzt kein Makel. Amen. Ja, die Kunst hatte ich erwähnt. Die bildende Kunst hat also Maria neben der Liturgie und der Homiletik, also den Predigten der großen Orden vor allen Dingen, gefeiert. Es beginnt in der Hochrenaissance allmählich und dann vor allen Dingen im Barock ist die Aufnahme Mariens in den Himmel, Maria Himmelfahrt, das große zentrale Motiv. In der Barockzeit werden Unmengen von Kirchen dann auch diesem Festgeheimnis Maria Himmelfahrt geweiht. Das ist etwas, was dann nochmal im späten 19. Jahrhundert, auch gerade in Deutschland, sehr starke Bewegung gewesen ist, dass man also sehr viele Kirchen Maria geweiht hat und auch sehr gerne, sehr häufig Maria Himmelfahrt. Kunst des Barocks hat also wirklich alles gegeben, um dem frommen Auge das darzubieten, also wie Maria in die Lüfte steigt. Es ist auch interessant, dass das sich meistens vermischt mit dem Geheimnis der unbefleckten Empfängnis und auch mit der apokalyptischen Frau. Also diese drei Motive sind teilweise auch vermischt miteinander, sodass man bei der Titulierung gar nicht präzise sagen kann, es ist jetzt also nur Aufnahme in den Himmel oder nur Immaculata oder nur das große Zeichen am Himmel, die apokalyptische Frau. Die Dinge gehören aber letztlich ja auch zusammen, also ist das gar nicht weiter schlimm. Ja, also da gibt es wirklich großartige Darstellungen und jeder barocke Künstler und auch in der Folgezeit jeder Künstler von Rang hat also dieses Bildmotiv auch versucht darzustellen. Ja, es wird teilweise dann mit Wolken und Engel gearbeitet, um eben die himmlische Sphäre anzuzeigen. Teilweise sind das Bilder, die dann zwei Ebenen haben, also der Himmel, unten die Erde, da sieht man dann die Apostel, sieht den leeren Sarkophag zum Beispiel, also dann auch bei Raphael, wunderschön, als wo dann auch die Blumen heraussprießen und Maria eben in die himmlische Sphäre steigt. Ja, und die Spielarten sind also vielfältig. Maria strebt dem Himmel zu, wo sie eben von der Dreifaltigkeit empfangen wird. Also das ist also auch ein ganz starkes christliches, katholisches Bild. Die Ostkirche ist eigentlich bei ihrer ursprünglichen Koinosis-Ikone geblieben. Also Christus führt die Seele als kleines Wickelkind, Marienseele, von dem Leichnam Mariens auf Erden in den Himmel. Die Reformationsbekenntnisse haben sich also letzten Endes doch diesem Fest verweigert. Es wurde zwar noch eine Zeit lang im Lutherischen weitergeführt, aber dann ist es dann doch sehr schnell verschwunden. Vor allem die Aufklärung hat dann im Protestantismus, also den Marienfesten, eigentlich den weitgehenden gar ausgemacht. Luther hat noch eine gewisse Marienfrömmigkeit gepflegt und hat also auch für sich als persönliche fromme Meinung die Aufnahme Mariens in den Himmel geglaubt, hat aber gesagt, es fehlt das direkte biblische Fundament. Das stimmt auch, wir haben keine direkte Offenbarung, keine direkten Aussagen, wie eingangs schon gesagt, aber wir haben viele indirekte Aussagen über Mariens Begnadung, über das Leben aus der Gnade, auch durch den Tod und über den Tod hinaus, gerade auch bei Paulus, sodass mit einigem Recht auch in der Theologie gesagt werden kann, also mit den theologischen Werkzeugen der Analogie, auch des Deduzierens und des Miteinanderverbindens von theologischen Aussagen kann man eben also diese fromme Überzeugung, dass Maria eben voll und erst vollendet ist, kann man das wirklich ausreichend darlegen. Das hat dann also auch die Kirche, das hat der Papst dann auch bestätigt. Also es steckt sehr viel hinter dem Fest am 15. August, Aufnahme Mariens in den Himmel. Man unterscheidet es von der Himmelfahrt Jesu. Im Lateinischen heißt das eine Ascensio, also die Himmelfahrt Jesu, also das ist was Aktives, was Eigenständiges. Aufnahme, da ist etwas Passives. Maria wird aufgenommen. Sie ist ja Geschöpf, auch wenn sie jetzt in außerordentlicher Weise privilegiert wird als Ersterlöste, aber sie ist doch Geschöpf und Erlöste. Jesus aber ist der Erlöser selbst. Er kann also in eigener Kraft in den Himmel auffahren. Aber landläufig hat man das immer gleich formuliert, also Christi Himmelfahrt und Marie Himmelfahrt. Es ist auch durchaus so, dass in der Frömmigkeitsgeschichte immer auch eine gewisse Angleichung stattgefunden hat. Man hat gesagt, also Maria ist ihrem Sohn so eng verbunden, dass man eben auch diese Himmelfahrt im Prinzip im Sinne einer Angleichung verstanden hat. Nicht, dass jetzt Maria Jesus die Erlösung streitig macht oder da ein Stück abhaben will, sondern einfach sie ist als Frau des Heils und als Mutter ist sie einfach ihrem Sohn, dem neuen Adam, eng verbunden und vollzieht sein Schicksal, seinen Werdegang, seine Sendung mit, ebenso wie die neue Eva zum neuen Adam gehört. Vielleicht noch einmal kurz zum Schluss der Blick auf 1950. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass also Papst Pius XII. Das nicht aus heiterem Himmel definiert hat, diese Glaubenslehre, sondern es hatte schon im späten 19. Jahrhundert eine breite Bewegung gegeben, die auch Petitionen geschrieben haben, nach Rom geschickt haben. In den Konzilsakten des Ersten Vatikanischen Konzils finden wir schon also über 200 Bischöfe, die sich damals auf diesem Konzil für eine Definition dieser Glaubenslehre stark gemacht haben. Das Konzil ist vorzeitig abgebrochen worden, sodass dieses Anliegen nicht mehr umgesetzt werden konnte. Und es ist dann interessanterweise während des Zweiten Weltkrieges wieder stark geworden. Und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 beginnt Pius XII. Also einen Prozess, dass er die Bischöfe befragt zu dieser gewünschten Definition. Diese Definition will zuallererst Gott, den Dreifaltigen, preisen, mit Blick auf sein erhabenstes Geschöpf, Maria. Und es ist auch eine Botschaft an die moderne Welt, die gerade einen furchtbaren Weltkrieg hinter sich hat, die aber nach wie vor befangen ist in ihrem Fortschrittsglauben, die meint also mit Technik alles lösen zu können, die ihre religiösen Wurzeln vielerorts verloren hat, wo der Mensch mehr und mehr zum Zufallsprodukt der Natur wird. Demgegenüber zeigt der Papst auf Maria als Vorbild für uns alle, dass wir eben zum Leben bestimmt sind, nicht nur die irdische Zeit, sondern über das Irdische hinaus sollen wir erfülltes, vollendetes Leben bei Gott erlangen. Und das nicht in einer abstrakten Form, bloß seelisch oder nur irgendwie abstrakt geistig, sondern als ganze Menschen und eben damit verbunden auch das Glaubensgeheimnis, dass am Ende der Zeit die allgemeine Auferstehung stattfindet, wo wir im Fleische auferstehen, wo wir als wahre Menschen in Gestalt wieder in einer verklärten Leiblichkeit auferstehen und Maria, die uns ja als Mutter der Kirche, als Urbild der Kirche vorangegangen ist und vorangeht, an ihr wird das jetzt schon sichtbar, ihr wird das jetzt schon gegeben, damit es uns allen, die wir noch Pilger sind, eine Anschauung ist, eine Hoffnung, ein Ansporn, dass wir uns mühen, eben auch diese Verbundenheit mit Christus zu bewahren, durch ein Leben im Glauben, in den Sakramenten, um eben dann auch diese Fülle erfahren zu dürfen, die Maria schon erlangt hat. Sie ist deswegen eben Zeichen der sicheren Hoffnung für die Kirche und für uns Christen.
Im heutigen Katechismus ging es um das Fest Maria leibliche Aufnahme in den Himmel. Wir sagen auch Maria Himmelfahrt. Im Osten, wie wir gehört haben, feiert man die Koimesis, die Entschlafung Mariens, das große Hochfest am 15. August. Liebe Hörerinnen und Hörer, im zweiten Teil, das ist dann morgen um dieselbe Zeit hier im Katechismus um 16.30 Uhr, geht es um das vielfältige Brauchtum zu diesem Hochfest Maria Himmelfahrt, Maria leibliche Aufnahme in den Himmel. dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Interessante Hintergründe hören wir dann wieder von Dr. Achim Dittrich, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg. Von ihm gibt es ein kleines, sehr schönes Bändchen zum Thema Maria, Mutter der Kirche. Dazu hat Achim Dittrich grundlegend gearbeitet. Die Kirche hat ihm da viel zu verdanken. Und das Ganze ist, wie gesagt, sehr schön zusammengefasst in einem kleinen Buch, Mater Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche, erschienen im FE Medienverlag. Auch an dieser Stelle einmal ein Dank an die Arbeit des FE Medienverlags, dass er solche Bände so preiswert den Gläubigen anbietet. Achim Dittrich, Mater Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche. Das Ganze steht natürlich in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org und dort ist auch ein Link zum Institutum Marianum bzw. zum Marienlexikon, das große, sechsbändige, einmalige Marienlexikon, das dank der Arbeit von Dr. Achim Dittrich nun auch online kostenlos für alle verfügbar ist. Hochinteressant und spannend für alle Interessierten, marienlexikon.de. Wie gesagt, gibt es einen Link in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Um 17.15 Uhr folgt jetzt die Reihe zum Nachdenken. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, für Ihre Gebete, Ihre Opfer, Ihre Spenden, die dieses Radio überhaupt erst möglich machen. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.